Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Ich heiße Volker Friedrich, lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und organisiere Semester um Semester für Sie solche Vortragsreihen hier in der Aula montagsabends. Und wir befinden uns mittlerweile in der 21. Folge. Falls Sie interessiert, was Sie verpasst haben über die letzten 11,5 Jahre, dann können Sie auf eine Internetseite der Hochschule Konstanz gehen und dort von den, sagen wir mal, ich glaube über 250 Vorträgen, die hier stattgefunden haben, einen ordentlichen Teil als Tonaufnahme dokumentiert finden und sich anhören oder auf Ihr Abspielgerät herunterladen und wo auch immer dann genießen. Da sind einige sehr spannende Sachen dabei. Ich denke, das ist sicher vergnüglich. Wo Sie diese Dateien finden, können Sie diesen Broschüren entnehmen. Ich lasse die mal durchgehen. Der eine oder andere hat sie ja vielleicht noch nicht. Und dann können Sie da nachschlagen. Und wenn wir schon beim Werbeblock sind, dann möchte ich Sie noch hinweisen auf eine tolle Veranstaltung, die hier in diesem Raum am Samstag stattfinden wird. Ab 16 Uhr bis 18 Uhr haben wir hier zu Gast in der Aula den Schriftsteller Uwe Timm. Uwe Timm ist Ihnen vielleicht bekannt durch Romane, die er geschrieben hat, oder durch eine Novelle, die zum Beispiel verfilmt worden ist und relativ bekannt wurde, nämlich die heißt Die Entdeckung der Currywurst. Also Sie können auch gerne Ihre Currywurst mitbringen am Samstag. Das wäre vielleicht zur Freude des Schriftstellers. Die jüngeren Leute oder diejenigen, die mal Kinder großgezogen haben, haben womöglich Berührung gehabt mit einem Kinderbuch, das Uwe Timm auch sehr bekannt gemacht hat und das tatsächlich sein Bestseller ist. Ich kenne es nicht, aber viele Leute sind immer sofort hoch entzückt, wenn man sagt Rennschwein Rudi Rüssel. Also auch das ist von Uwe Timm. Uwe Timm wird also am Samstag hier sein und zwar ist das der Schlusspunkt, den wir setzen im Anschluss an eine Fachtagung, die hier Freitag, Samstag stattfindet zum Thema Schreiben, Intertextualität und dergleichen. Da gönnen wir uns noch diese öffentliche Veranstaltung, an der Sie teilnehmen können. Allerdings brauchen Sie dafür eine Eintrittskarte, die können Sie erwerben in der Buchhandlung Bücherschiff. Und ja, ich hoffe, Sie kommen und gönnen sich das. Ich lasse auch das mal rumgehen, vielleicht inspiriert es Sie. So, jetzt zum heutigen Abend. Unter den rund 200 dokumentierten Tonaufnahmen der letzten Semester und Jahre werden Sie einen Vortrag finden von unserem heutigen Gast, Professor Dr. Bernd Steinbrink. Bernd Steinbrink hat Germanistik studiert, hat Politologie studiert und auch ein bisschen Theologie, habe ich vorher erfahren, und hat sich promoviert in der Germanistik, hat ein, ja, wenn man das Geisteswissenschaftler sagt, werden Sie sofort mit dem Namen Bernd Steinbrink was anfangen können, aus zwei Gründen. Er hat nämlich mitgearbeitet, und zwar von Anfang an, an einem wissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Großprojekt, einem Großprojekt, das es wahrscheinlich in der Zukunft in dieser Form nie mehr geben wird, weil so viel Geld in die Geisteswissenschaften leider nicht mehr fließt. Ein Großprojekt, das vor 30 Jahren etwa startete, ist das richtig?
1985.
Da wurde auf den Weg geschickt, ein großes Forschungsprojekt international betreut, das dazu führte, dass heute zum Beispiel in der Bibliothek unserer Hochschule ein 12-bändiges Werk steht, nämlich das Historische Wörterbuch der Rhetorik. Und Bernd Steinbrink war der erste Redakteur dieses Historischen Wörterbuchs der Rhetorik, hat für diese 12 Bände zum Beispiel zusammengestellt, welche Lemmata, also welche Einträge in diesem riesen Lexikonwerk drin sind. Und wenn Sie sich das klar machen, dass Sie 12 so Folianten haben, und da hat sich vorher einer ausgedacht, was werden wir da alles aufnehmen, dann können Sie in etwa ermessen, was in diesem Kopf los sein muss. Eine ganze Menge. Zudem hat er mit dem Herausgeber dieses historischen Wörterbuchs der Rhetorik, der übrigens auch mal in einer Vortragsreihe hier einen Vortrag gehalten hat und am Samstag an unserer Tagung den letzten Vortrag hält, bevor Uwe Timm zu Ihnen sprechen wird. Gerd Uding ist gemeint, Professor Dr. Gerd Uding, Rhetorikprofessor aus Tübingen. Mit ihm zusammen hat er ein Werk geschrieben, das nach wie vor ein Standardwerk ist, nämlich den Grundriss der Rhetorik. Jeder, der sich mit Rhetorik befasst, muss dieses Buch im Regal haben. Wenn nicht, ist er ein Nichts, ein Niemand, ein geistiger Kretin mindestens. Also, so viel zu Bernd Steinbrinks Vergangenheit. Was macht er denn heute? Bernd Steinbrink lehrt an der Fachhochschule Kiel und ist dort in dem Fachbereich, der sich mit angewandten Medienwissenschaften beschäftigt, zugange, weil auch in diesem Feld der Medien er so einiges auf dem Kerbholz hat. Nach dieser Karriere als Wissenschaftler oder zum Teil parallel dazu gab es dann auch eine Karriere als Journalist, der zum Beispiel sehr viel anfänglich für das Feuilleton der FAZ gearbeitet hat und später dann begann, über etwas Neues zu schreiben, was da in der Welt noch gar nicht so häufig diskutiert wurde, außerhalb der Fachwelt, sage ich mal, das für Sie aber ganz selbstverständlich ist. Es war einer der ersten Journalisten in Deutschland, die sich intensiv mit Fragen des Computers befasst hat und da auch internationale Berichterstattung für die FAZ und Fachmagazine wie CT und dergleichen gemacht hat. Und wenn man da dann auch noch sich profiliert und ein guter Rhetoriker ist, dann kann tatsächlich am Ende etwas aus einem werden, nämlich Professor in Kiel. Und dann wird man auch hierher eingeladen und da Vorträge halten. Und heute Abend werden wir einen wichtigen Wert durch Bernd Steinbrink vorgestellt bekommen. Und es wird sicherlich inhaltlich zumindest an einigen Punkten anschließen an das, was Sie in der letzten Woche von Klaus Wiegerling gehört haben, der über Würde, Autonomie und Subsidiarität geredet hat. Heute geht es um einen Wert, den Sie alle, glaube ich, gerne haben oder zumindest hätten, nämlich den Wert der Freiheit. Ich bin sehr gespannt, was Bernd Steinbrink uns erzählen wird, und wie immer haben Sie im Anschluss Gelegenheit, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Bernd Steinbrink.
Ja, ist angestellt. Vielen Dank, Volker Friedrich. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier. Ist ja nicht selbstverständlich bei dem herrlichen Wetter. Und ich will auch hoffen, dass ich Ihre Erwartungen da vollständig erfüllen kann. Also, zur Rhetorik ist noch zu sagen, der Zusammenhang mit den Computern, der ist hergestellt, weil diese Lemmata-Sammlung, das waren mal, die hatten wir alle auf Zetteln, auf Karteikästen. Wir hatten ungefähr 20.000, 25.000 Lemmata. Und das große Problem war, die konnten wir gar nicht alle verarbeiten. Aber die waren einmal in Griechisch, einmal in Latein, Französisch, Deutsch und Englisch. Und das waren zum Teil die gleichen Begriffe. Und dann mussten wir die ja irgendwie miteinander verbinden, weil die ganz anders in den Zettelkästen standen. Und dann hatte ich gesagt, Mensch, lasst uns doch einen Computer anschaffen. Ging aber nicht so schnell mit der Hochschule. Sie wissen, das ist alles ziemlich langsam, so die Bürokratie. Da habe ich mir selber einen angeschafft. Und dann habe ich da eine Datenbank programmiert, mit Hilfe der Kollegen von der EDV da. Und dann habe ich da die ganzen Begriffe reingegeben. Und dann war großes Treffen mit Gerd Uding, mit Walter Jens und so weiter, sollte ich das vorstellen. Und da dachte ich, tu mal was Gutes. Damals hatten wir noch keine Festplatten, sondern nur Floppy-Laufwerke. Tu mal was Gutes und sortier das Ganze. Das Ding fängt an zu sortieren, sortiert eine Stunde, sortiert zwei Stunden. Es hat nicht wieder aufgehört zu sortieren. Also das Ding war abgestürzt und ich musste da nur antreten und zugeben, ja, abgestürzt. Und dann natürlich die Kommentare, na ja, wenn man schon Computer einführt. Ne? Heutzutage kann sich das niemand mehr vorstellen, ohne Computer irgendwie solche Aufgaben zu erledigen. Und natürlich, später ging es dann auch, da haben wir noch einen anderen Computer mit Festplatte und so weiter gehabt und dann lief das schon ein bisschen besser. So, warum ich gerade über Freiheit und Amerika reden wollte, das liegt darin, dass ich meine Dissertation geschrieben habe. Und zwar handelte die eigentlich vom Amerika-Roman, vom Abenteuerroman im 19. Jahrhundert. Und wenn wir von Abenteuer reden, reden wir eigentlich auch von Freiheit. Das war es eigentlich, was Abenteurer suchten. Und warum gerade in Amerika? Gucken wir uns das mal an. Wenn wir hier anfangen, Amerika galt als das Land der Zuflucht. Da gibt es von einer amerikanisch-jüdischen Schriftstellerin, Emma Lazarus, ein Gedicht: Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. Den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten schickt sie mir, die Heimatlosen vom Sturme getriebenen. Hoch halte ich mein Licht am goldenen Tore. Kann sich jemand vorstellen, wo das Gedicht steht? Am Sockel der Freiheitsstatue von Emma Lazarus. Sehr schön, Sie haben sich da schon mit befasst. Die Freiheitsstatue, ich habe das gewählt ebenso als Einstieg mit der Freiheitsstatue, weil ich die Entwicklung des Freiheitsbegriffs von den Anfängen in den USA, die Rückkopplung auch mit Europa bis eben ins 19. Jahrhundert darstellen möchte. Das ist die Freiheitsstatue, wurde 1886 eingeweiht. Freiheitsstatue, warum die Freiheitsstatue? Man sagt immer, war ein Geschenk aus Frankreich. Teilweise war es tatsächlich in Frankreich hergestellt, aber eben auch mit Spenden aus Amerika finanziert. Die Idee hatte eben der oben genannte, heute kaum noch bekannte Politiker. Die Umsetzung, darum wird die auch Bartholdi-Statue genannt, Friedrich Auguste Bartholdi. Ja, den Sockel hat ein Amerikaner gebaut, wo dann dieses Gedicht drauf stand. Und mit dem Bartholdi, das ist so eine gewisse Sache. Freiheitsstatue, der hatte die Idee, hat die aufgegriffen. Aber als die Idee aufkam, 1867, 68, da gab es in Frankreich noch Napoleon den Dritten. Und da war nichts mit Freiheit. Bis zum, kennen wir alle, 18. Brumaire. Und da wurde er abgelöst. Und da konnte man schon mal über Freiheit reden. Aber Bartholdi, vorher hat er sich überlegt, ja, auch wenn ich keine Freiheitsstatue mache, dann mache ich einfach ein Philachenmädchen. Und er hat sich erinnert an den Koloss von Rhodos, der ja angeblich in Rhodos stehen sollte und so ein Leuchtturm auch war, weil er ein Feuer hatte. Und dann wollte er ein Philachenmädchen darstellen mit einem fallenden Gewand und einer Fackel als so eine Art Leuchtturm. Und die sollte am Eingang vom Suezkanal stehen, den Ferdinand de Lesseps gerade baute zu der Zeit. Ist da ja auch dann fertig geworden. Aber sobald Napoleon weg war, hat er sich wieder an seine Freiheit erinnert. Also war sehr wankelmütig eigentlich und ist in die USA gefahren und hat das da vorgestellt. Sie wissen, heute heißt die Freiheitsstatue Liberty. Eigentlich sollte die anfangs Columbia heißen und dann hat man gesagt, Columbia wurde auch ziemlich damals schon so als Pendant zu Uncle Sam benutzt. Und dann hat man gesagt, wenn nicht Columbia, vielleicht Pocahontas, aber die war auch in Verruf geraten, Indianerprinzessin, konnte man sich auch nicht so recht vorstellen. Und dann hat er erstmal die Liberty genannt und hat den Kopf auf der Pariser Ausstellung von 1878 gezeigt. Und da wurde dran gebaut, lauter kleine Teile, das wurde in den USA geliefert, dann eben entsprechend aufgestellt. Aber in Frankreich gibt es noch etliche Freiheitsstatuen. Allein in Paris gibt es 4 Freiheitsstatuen, die allerdings nicht nur eine Nummer kleiner geraten sind. Eine steht am Seineufer, hier steht eine im Jardin du Luxembourg. Und ja, genau da beim Palais du Luxembourg, da hat übrigens auch Montesquieu gewohnt, mal eine Zeit lang. Insofern ist das ganz gut da aufgestellt. So, Gucken wir uns aber mal an, wie ist das mit den USA gelaufen? Wie ist da Freiheit zustande gekommen? Die ersten Kolonien in den USA gab es schon 1607 in Virginia. Da gab es die Jamestown Colony und natürlich 1620 die Mayflower kam an mit den Pilgrim Fathers. Das waren eigentlich Separatisten von der puritanischen Kirche und die bildeten erste Kolonien. Aber die waren da nicht allein. Engländer und Franzosen waren da auch, haben sich ziemlich bekriegt. Sie wissen, dass New York ursprünglich Neu-Amsterdam hieß und Gründer war einer, nachdem später hier eine Zigarettenmarke genannt wurde, Petrus Stuyvesant. Und es gab nicht nur die neuen Niederlande da, es gab auch die neuen Schweden. Die haben sich aber gegenseitig sozusagen ziemlich bekriegt. Und die Schweden wurden eigentlich von den Niederländern besiegt und die Niederländer dann von den Engländern, und zwar von Jakob II., Herzog von York, darum dann New York. Und weil der Stuyvesant ziemlich rigide da regierte und wenig Freiheit ließ, da hat man das sogar ganz gerne gesehen, auch von den Holländern. Auch hatten die Holländer einen Nachteil. Sie wissen vielleicht, dass die Pilgrim Fathers, die ihre religiöse Freiheit suchten, dass die erst in die Niederlande gegangen sind, bevor sie in die USA gingen dann. Und die Niederlande hatten einen Nachteil, die waren zu frei, von denen wollte keiner auswandern. Und da waren zu wenig Leute in Neu-Amsterdam. Und darum haben die Engländer dann letztlich gesiegt da. Mit den Franzosen standen sie länger in einer Fehde, so ungefähr bis 1763. Und dann wurden die französischen Gebiete im Frieden von Paris abgetreten. Und danach fing eigentlich der Freiheitskampf der Amerikaner an. Und zwar deswegen, weil 1763 haben die Engländer dann versucht, die Kosten, die der Krieg bei den Kolonien eben verursacht hat, über Steuern wieder einzutreiben. Und das ging natürlich an deren Geldbörse. Und dann gab es eben den Ruf No Taxation Without Representation. Die durften nicht mitstimmen in England dabei über ihre Steuern, die sie eben zahlen sollten. Dann gab es, jeder kennt das, 1773 die Boston Tea Party, weil eben auch der Tee besteuert wurde. Wurde er mal kurzerhand in den Hafen gekippt von den Engländern, also der Tee, den die Engländer da importieren wollten. Und dann gab es 1774, und das war wohl sehr entscheidend für den Aufstand, für den Freiheitskampf der Amerikaner, die sogenannten Intolerable Acts, also die Maßnahmen, die eigentlich nicht zu erdulden waren. Manche führen 4, manche 5 an. Also das Ganze passierte in Massachusetts. Der Hafen von Boston wurde gesperrt für die Einfuhr. Die Engländer setzten durch, dass die Soldaten einquartiert werden sollten. Versammlungsrecht wurde eingeschränkt und eben die Gerichtsbarkeit. Also wenn die Soldaten Verbrechen begangen hatten, die Englischen, durften sie nicht verfolgt werden. Und dann wurde auch noch gesagt, dass die Amerikaner, dass die Franzosen eben, das wird als Fünfter gesagt, aber das ist umstritten, dass sie eben nach in die Region um Quebec geschickt wurden. So, dann kam 1775 bis 1783 etwa der Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner gegen die Engländer und da als Folge davon war dann der Frieden von Paris. Also die Amerikaner haben diesen Unabhängigkeitskrieg für sich entschieden. Die Freiheit, die sie dabei erkämpft haben, war im ersten Schritt Religionsfreiheit. Es ging ihnen sehr stark um die Freiheit der Religion. Und dabei spielte eine Schrift eine besondere Rolle, und zwar von John Locke, der Brief über die Toleranz, der 1681, meine ich, oder 82. 1689, steht also gerade, der 1689 geschrieben wurde. Erst in lateinischer Sprache, dann in englischer. Heute gibt es das, Gott sei Dank, in deutscher Übersetzung. Gut, der Brief über die Toleranz sagt eben, dass allen Religionen gegenüber Toleranz ausgeübt werden soll, aber mit strengen Einschränkungen, und zwar eine Trennung von bürgerlichen und religiösen Pflichten. Bürgerliche Pflichten sind das eine, religiöse Pflichten das andere. Es gibt keine Geburt in eine Religion hinein, schreibt Locke. Freiwilligkeit ist das oberste Prinzip des religiösen Bekenntnisses. Und er gewährt keine Toleranz, Locke zur damaligen Zeit, für Atheisten. Warum gewährt er, also nicht, dass ich das jetzt vertrete, nur für die damalige Zeit. Locke begründet das damit, ein Atheist, erstmal flucht er, schreibt er, geht nicht. Und dann, wenn er ein Eid ablegt vor Gericht, worauf soll er sich beziehen? Er meint, es sind keine ethischen Maßstäbe dann für den da. Heute wissen wir natürlich, haben wir ganz andere Diskussionen. Dann will er auch keine Freiheit gewähren, denen, den sogenannten Papisten oder wie man damals auch sagte, den Ultramontanen, weil der Papst hinter den Bergen in Rom eben residierte, weil er weltliche Macht beanspruchte und eben weil es eine fremde Macht wäre. Für England damals, John Locke war ja in England. Und dann sagt er zum Beispiel, dass man Muslims, also Mohammedanern, wie er sich ausdrückte, da Mahometans, sagt er da, dass man denen Freiheit gewähren solle, aber nicht, wenn sie vom Mufti in Konstantinopel abhängen oder eben noch von oberen Religionsführern, denn schränkt er das sofort ein, weil er will, dass bürgerliche Rechte das eine sind, religiöse Rechte, Religionsausübung darf nicht die bürgerlichen Rechte berühren. Wie das nachher in Amerika gekommen ist, zwar gilt John Locke und diese Schrift gilt als wesentlicher Einfluss für den Freiheitsbegriff in den USA, durch diese Trennung eben Religionsfreiheit, aber eben auch Staatlichkeit, die unabhängig davon ist. Das ist ein bisschen so umgesetzt worden. Sie wissen, der gute Jefferson, Washington und so weiter, weiß man ja spätestens seit Dan Browns Romanen, waren alle Freimaurer und die Symbole, die sind auch noch auf den Dollarnoten und so weiter zu finden. Also mit der tatsächlichen Trennung hat es so ein bisschen gedauert eigentlich. So, dann der zweite Einfluss auf den Freiheitsbegriff der Amerikaner war das Naturrecht. Und zwar John Locke schreibt da in den Two Treatises of Government, der Naturzustand ist ein Zustand vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Naturgesetzes seine Handlungen zu lenken und über seinen Besitz und seine Person zu verfügen, wie es einem am besten scheint, ohne jemandes Erlaubnis einzuholen und ohne von dem Willen eines anderen abhängig zu sein. Also die individuelle Freiheit, die individuelle Entfaltung ist der nächste Freiheitsbegriff, der eigentlich neben dem religiösen Freiheitsbegriff dann steht bei der Entwicklung eigentlich der Unabhängigkeit der USA. So, der nächste Einfluss war eben de l'esprit des lois, also vom Geist der Gesetze von Charles de Montesquieu. Wer kann diese Freiheit garantieren? Es muss gesetzlich garantiert sein, es muss vom Staat garantiert sein. Und vom Staat verlangt Montesquieu eben Gewaltenteilung, Mäßigung. Mäßigung ein Begriff, der eigentlich immer durch die Politikgeschichte geht, letztlich auf Aristoteles und die nikomachische Ethik zurückzuführen, wo eben auch immer das Mittel, die Mäßigung gefordert wird, nicht Extreme. Und die Freiheit des Einzelnen, eben durchs Naturrecht begründet, vor staatlicher Willkür. So, der Einfluss der europäischen Aufklärung war also sehr groß auf den amerikanischen Freiheitskampf. Recht groß waren eben die Naturrechtler, vor allem wurde viel gelesen, auch in einer deutschen und amerikanischen englischen Ausgabe, die in Amerika vorhanden war. Samuel von Pufendorf übers Naturrecht und das Gesetz der Menschen. Und John Locke, hatte ich eben schon gesagt, ein Brief über Toleranz, zwei Abhandlungen über die Regierung und eben der Montesquieu. Das waren die Einflüsse und Jean-Jacques Rousseau vom Gesellschaftsvertrag. Also, die europäische Aufklärung hatte sehr starken Einfluss auf die amerikanische Freiheitsbewegung und auf die amerikanische Freiheit. Die Unabhängigkeitserklärung, die dann erfolgte, ich glaube, alle von Ihnen haben das irgendwann mal in der Schule gelesen, we hold these truths to be self-evident, that all people are created equal, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten und so weiter, Sie können das eben lesen, ne? Es ist genau das drin, was eigentlich von der europäischen Aufklärung, vor allem von diesen vier Philosophen, die ich genannt habe, eigentlich rübergekommen ist. Verfasst hat diese Unabhängigkeitserklärung unter anderem eben Jefferson, Adams, früher Politiker in den USA, und eben auch Franklin mit. So, dann hatte man eben nicht nur auf dieser Ebene, der geistigen Ebene, europäische Helfer und Verbündete. Auch der Marquis de Lafayette nahm am amerikanischen Befreiungskrieg teil. Er hatte eine Freiwilligentruppe und nahm an dem Bürgerkrieg teil, und er war das Bindeglied praktisch zwischen amerikanischer Unabhängigkeit und französischer Revolution. Denn er kehrte nach Frankreich zurück, so ungefähr, und sagte da, guck mal, was die da haben. Die haben Freiheit, das können wir auch. Und just zu dieser Zeit kam Thomas Jefferson 1789 als Botschafter nach Paris. Und bei der Erklärung der Menschenrechte von der Französischen Revolution war Jefferson Mitautor. Also, erst wurde die Freiheit nach Amerika gebracht, dann wurde sie von Amerika zurückgebracht ins alte Europa. Gut. Ein anderer ausländischer Helfer und Verbündeter war Friedrich Wilhelm von Steuben. Sie kennen vielleicht in New York die immer jährlich stattfindende Steuben-Parade zu seinen Ehren. Steuben hatte 1777 in Paris Benjamin Franklin kennengelernt und ging auf dessen Empfehlung nach Amerika. Warum Steuben da unbedingt nach Amerika wollte, da gibt es in der Wissenschaft, in der Geschichtswissenschaft unterschiedliche Meinungen dazu. Also er hat sich dann jedenfalls der amerikanischen Kontinentalarmee angeschlossen und hat ebenso wie hier vorher, Herr Lafayette, hat er zur gleichen Zeit dann mitgewirkt und hat die Engländer bekämpft. Das heißt, er hat zum Teil auch nicht nur die Engländer bekämpft, sondern die englischen Truppen waren zum großen Teil unterstützt durch deutsche Truppen. Und zwar durch hessische, weil nämlich der hessische Landgraf Friedrich II., aber nicht der alte Fritz, also der Hesse, der wollte Geld machen und hat im Unabhängigkeitskrieg hessische Männer, also die er auf recht rüde Weise verpflichtet hatte, durch Leute, die rumzogen und die verpflichteten, waren insgesamt 12.000 Mann immerhin, hat die an die Engländer verkauft. Viele von denen sind dann aber desertiert. Viele sind gestorben bei den Engländern. Es waren damals harte Zeiten. Gestorben war für den Friedrich II. Besser, als wenn sie verletzt zurückkamen, weil er eine höhere Prämie dafür gekriegt hätte. Nicht ganz moralisch, aber so war es da halt. Und viele sind dann geflüchtet. Er wollte die dann aber auch wieder zurückholen, die Deserteure, und hat denen sogar gesagt, kommt zurück, ihr werdet nicht bestraft, wenn ihr innerhalb eines Jahres zurückkommt. Sie sind aber nicht zurückgekommen, sind in den USA geblieben. Sie wissen, sehr viele Deutsche sind eigentlich in den USA geblieben. Und über diesen Weg kommen wir jetzt zu den deutschen Auswanderern. Auch die deutschen Auswanderer gingen rüber zum Teil wegen der Religionsfreiheit. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, Sie wissen, 1648 hier beendet, da galt eben, in wessen Gebiet man lebt, dessen Religion hatte man anzunehmen. Freiheit und Eigentum waren auch nicht garantiert, ebenso wenig wie Selbstbestimmung des Individuums. Und da erhoffte man sich gerade in diesen Aspekten sehr viel von Amerika. USA waren es damals noch nicht, Amerika. Und da ging auch einer herum, hier links und rechts rheinisch, ging er hoch, das war William Penn, nachdem später Pennsylvania benannt wurde. Der hat um Ansiedler geworben, regelrecht, dass die rüberkamen. Im Auftrag auch der englischen Krone. Zum Teil zahlten die Engländer sogar die Überfahrt, weil sie da eine Mehrheit, eine englisch dominierte Mehrheit, wozu dann auch die Deutschen gehörten, schaffen wollten. Und er hatte auch Erfolg. Und zwar einer der ersten Auswanderer aus Deutschland nach Amerika war ein Pfarrer, Joshua Harsch hieß der, nannte sich später Kochertal, und der hat eben das berühmte Buch geschrieben, so 1677, kurz nachdem der weg war, ein paar Jahre später erschien das zum ersten Mal, 4 Auflagen gab es insgesamt davon, das wurde das Goldene Buch genannt, das war ein Hinweisbuch für Auswanderer zur damaligen Zeit schon. Und das fängt an: Geht nach Carolina, um all eure schweren Mühen werden euch genommen. Ähnlich wie das, was auf der Freiheitsstatue steht. Auf der Freiheitsstatue übrigens, die Dame, die das geschrieben hat, die kümmerte sich auch sehr stark um Auswanderer, und zwar um jüdische Auswanderer aus Russland, weil die da verfolgt wurden zur damaligen Zeit. So, das so sieht dann im 19. Jahrhundert die Auswanderung aus. Also wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, 1820 bis 1900. Und da sehen wir starke Ausschläge hier im Bereich 1851, 53, 55 und dann nochmal 78, 80, 82. Kann sich jemand erklären, warum diese Ausschläge dann da drin sind? 48er Revolution, die gescheiterte 48er Revolution hat natürlich bewirkt, dass die Leute versuchten, ihr Glück in Amerika zu finden. Wie bitte? Hecker zum Beispiel. Ja, man sieht es, Hecker war einer von 248.000 etwa da, ne? Und ja. Ja.
Große Not, auch solche. Ich komme aus der Pfalz, und so haben wir einen Großteil der Brücke verloren. Und zwar vor allem mit Hungersnöten, mit Seuchen, Missernten und so weiter. Das sind diese 40 Jahre. Und dann soll ich doch wieder hinkriegen.
Ja.
Das ist eine Art Auswanderung, sehr stark.
die Armutsauswanderung war auch da, nicht nur aus Deutschland, auch zum Beispiel die Iren sind auch alle wegen Hungers ausgewandert in die USA und die hofften da natürlich ihr Glück zu machen. Aber man sieht eben doch, dass direkt nach der Revolution noch viel mehr Leute rübergegangen sind. Also dass da so ein tatsächlicher Peak dann dabei ist. Hungers Auswanderung war dann auch tatsächlich nach der Gründerzeit auch noch vorhanden. In der Zeit gab es die auch noch dann. So, Auswanderung 19. Jahrhundert. Deutsche Dichter über Amerika. Also, nachdem der amerikanische Unabhängigkeitskrieg da gelaufen war, gab es zahlreiche Äußerungen im 19. Jahrhundert über Amerika. Am bekanntesten ist vielleicht: Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, der alte, hast keine verfallenen Schlösser und keine Basalte. Erscheint uns zunächst etwas merkwürdig. Warum Basalt? Warum Basalt? Es gab Ende des 18. Jahrhunderts gab es den sogenannten Basaltstreit. Und zwar war das eigentlich ein Streit religiöser gegen Wissenschaftler. Wo kommt der Basalt her? Da gab es die Neptunisten, die sagten, naja, ist doch alles in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, kommt aus dem Meer, erst war der Ozean da und hat sich dann entwickelt, alles aus dem Meer gekommen. Und dann gab es die Plutonisten oder auch Vulkanisten genannt, die gesagt haben, wissenschaftlich, das kommt aus dem Vulkan. Und da hat man sich gestritten und Goethe hat ganz klar Stellung für die Wissenschaft bezogen dann dabei. Deshalb hat er das da auch nochmal reingebracht, diesen Wissenschaftsstreit. Heine sagt im Romancero, in welches Land man eigentlich gehen sollte, wo es Freiheit gibt. Da sagt er unter anderem, dieses ist Amerika, dieses ist die neue Welt, nicht die heutige, die schon europäisiert abgewelkt. Also, da ist schon auch eine politische Komponente drin. Aber 51 erst erschienen. Das ist auch im Romancero. Manchmal kommt mir in den Sinn, nach Amerika zu segeln, nach dem großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitspflegeln. Naja, Sie wissen, Heine hatte wirklich einen sehr guten, ja, und sehr ironischen Humor. So, und wer hat noch dafür gesorgt, dass Amerika so positiv im Bild in Deutschland da war, dass Deutsche da auswanderten? Und zwar war das auch ein Schriftsteller, den kennen Sie wahrscheinlich nur von den Lederstrumpfromanen, James Fenimore Cooper. James Fenimore Cooper hat 5 Lederstrumpfromane geschrieben. Also Ansiedler an den Quellen des Susquehanna, der letzte Mohikaner, die Prärie, der Pfadfinder und das Inlandmeer und die Wildtöter, alle spielen an der Grenze zur Wildnis. Erschienen von 1823 bis 1841, Handlungszeit etwa 1714 bis 1804. Nach den ersten 3 Lederstrumpfromanen erschienen Coopers Schriften, bevor sie in Amerika erschienen, in Deutschland zuerst, weil die in Deutschland so erfolgreich waren. Die wurden verschlungen. Es gab ab 1825 diese Ausgabe. Insgesamt, ich habe die zu Hause, jetzt Gott sei Dank, sind da 82 Bände von erschienen. Also reichlich viel Lesestoff. Arno Schmidt, der Schriftsteller, war übrigens auch ein begeisterter Cooper-Leser. Warum, nach den ersten 3, warum erschienen die wohl zuerst in deutscher Sprache? Sie wurden in Deutschland eben, hatte ich schon gesagt, viel mehr, viel stärker gelesen als in den USA. Aber warum in deutscher Sprache zuerst? Gucken Sie mal hier. Das ist eine andere Schrift von einem Armand, so ein späterer Nachfolger von Cooper, der in Deutsch schrieb. Und da sieht man, warum das zuerst in Deutschland erschien. Und zwar hat dieser Schriftsteller, der ist auch sehr viel gelesen worden, ähnlich wie Cooper, sehen Sie, da sind zum Beispiel so einige Wörter, die Sie lesen können, wo der erste Buchstabe umgekehrt ist. also auf dem Kopf steht. Haben Sie es gefunden? Moment, die Sonne will uns zurückhalten. Den Gott, jetzt stehe ich davor und sehe das nicht. Gerade die beiden Seiten, die müssen das irgendwo hier vorne. Da sehen Sie zum Beispiel im dritten Absatz Sattel und Zeug ab. Das Z ist falsch rum. Da müssen wir da das auch finden. Warum geht ein Schriftsteller ran und druckt so etwas bewusst falsch? Das nennt sich Fliegenköpfe, nennen die Drucker das, wenn die auf dem Kopf stehen, die Buchstaben. Das hat er deswegen gemacht, es gab in Deutschland kein Copyright. Um zu sehen, welche Raubdrucke da waren, hat er dann auf bestimmten Seiten diesen Fliegenkopf eingebaut, damit er schnell überprüfen konnte, ob es ein autorisiertes Exemplar war oder ob es nicht autorisiert war. Und bei Cooper, dass der zuerst in Deutsch erschien, hatte genau diesen Grund. Er hat das erst übersetzen lassen, dann in einer hohen Auftraglage drucken lassen, dann war praktisch der Markt schon ziemlich gesättigt. Für Raubdrucke gab es dann nicht mehr viel Platz. Dann konnte er zurück in die USA fahren, hat sein englisches Manuskript genommen und hat es da drucken lassen. Sodass das praktisch fast zeitgleich zuerst aber in Deutschland erschien und dadurch war ihm der Markt gesichert. Weil in Deutschland hat er das größte Geschäft gemacht damit. Weil die Deutschen das lesen wollten. Die wollten von der Grenze lesen. Die wollten eben, ich sagte, Ansiedler und so weiter, die ganzen Romane sind an die Grenze verlegt. An die Grenze von Zivilisation und Wildnis. Weil man da Freiheit suchte. Aber die politischen Intentionen von Cooper hat man gar nicht zur Kenntnis genommen. Cooper war im Prinzip sehr konservativ. Das war sozusagen ein rückwärtsgewandter Blick. So gut war es damals, wenn eben sein Nathanael Bumpo, also Lederstrumpf oder Chingachgook oder Uncas, wenn die eben sich die Natur ansahen, dann war da ja Melancholie und Wehmut drin, dass das vergangen ist. Und Cooper wurde eben nur eben so als der Amerikaner gesehen, der dieses Land beschreibt. Das alles ging so schnell mit den Ausgaben in Deutsch, dass Arno Schmidt die schreckliche Übersetzungsqualität auch beklagt. Und zwar macht er das daran fest, einer, schreibt Arno Schmidt, polsterte sich, als er eben bestraft werden sollte und geprügelt werden sollte als Soldat, gegen die Schläge mit einer Unionsjacke. Gemeint ist der Union Jack. Und über den Flüssen liegt, wenn es morgnet, schreibt Schmidt, dicker Mist. Das sind in dieser Ausgabe leider die kleinen Übersetzungsfehler. Und Arno Schmidt meint, beklagt die mangelnde Qualität und meint, das war wohl die Rache der Übersetzer am geringen Honorar, was die bekommen haben. So, Ludwig Börne, also auch ein sogenannter Vormärzler, der schrieb über Cooper, manche Deutsche kommen ihm gleich an Kunstfertigkeit. Er hat nur vor ihnen voraus, dass er ein Amerikaner ist. Versteht ihr, dass er ein Amerikaner ist? Das haben auch die deutschen Übersetzer seiner Romane gefühlt. Und sie haben darum auf dem Titelblatte, dem Namen Cooper, das Beiwort Amerikaner vorgesetzt. Es ist wie ein Titel. Es ist ein Titel wie ein anderer, wie Doktor, wie Hofrat. Also allein, dass er Amerikaner war, hat seinen Erfolg gebracht. Auf die politische Anschauung von Cooper hat überhaupt keiner geguckt. Da gab es nämlich einen anderen, der darauf, also Cooper wurde vielfach gelobt von zeitgenössischen Schriftstellern, von, zum Beispiel kommt dann noch Finnegan's Wake von James Joyce, kommt da auch vor als James Fenimore Cooper. Und stilistisch schreibt er recht einfach, aber er ist ein präziser Schilderer, ein präziser Arbeiter. Arno Schmidt schreibt eben auch dazu, Er ist rangegangen und wenn seine Handlung zu bestimmten Tagen spielte, dann hat er astronomische Kalender durchgeguckt, wie der Sonnenstand, wie der Mondstand war. Und er meint, nicht wie bei Schmidt, bei ihm selber, als kleine Kritik an sich selber, dass der Mond scheint, wenn Neumond ist. Hat er sich wohl mal mächtig vertan. Das kommt bei Cooper nicht vor. Also der war so ein ganz präziser Arbeiter. Und seine Landschaftsschilderungen waren wichtig, weil sie eigentlich so einen exotischen Raum geschaffen haben. Wie ich schon sagte, die gesellschaftskritischen Schriften wurden gar nicht zur Kenntnis genommen. Er hat so einige satirische Schriften, auch die sind leider nur in dieser Ausgabe da. Auf der anderen Seite gab es so ein Gegenstück zu Cooper. Der Mann hieß Charles Sealsfield, besser gesagt nannte sich Charles Sealsfield. In Wirklichkeit war es ein österreichischer Auswanderer, der Karl Postel hieß. Und Karl Postel oder Charles Sealsfield, der hat etwas geschrieben, haben Sie vielleicht mal gehört, das Kajütenbuch. Ja, auch andere politische Schriften, die wurden aber kaum zur Kenntnis genommen. Der Unterschied von Sealsfield und Cooper wurde beim deutschen Publikum gar nicht gesehen, weil sie beide über Amerika schrieben und beide die exotische Landschaft hatten, wo man Abenteuer erleben konnte. Und Sealsfield blickte aber nicht zurück auf eine vergangene Natur, sondern er war überzeugter Republikaner und er wollte die Entstehung von sogenannten Embryo-Republiken darstellen. Sealsfield hat über Amerika geschrieben, warum schreiben wir über Amerika? Warum lieben wir die Amerikaner? Um ihrer selbst willen? Das hieße sich in das Unliebenswürdigste, Widerwärtigste verlieben. Nein, man verliebt sich nicht in die Nachtkommen von Pickpockets, des Aufwurfs Englands und so weiter. Wir lieben aber Amerika, weil es die Freiheit des Menschengeschlechtes lieben, den Fortschritt der Zivilisation befördern hilft. Heißt, tatsächlich war aber auch bei Sealsfield dieses Element, dieses Freiheitselement von Cooper auch stark vorhanden. Eben, man bewegte sich in den unentdeckten Flächen der Zivilisation am Rande der Wildnis. Und ein gutes Beispiel dafür ist, wenn man von Sealsfield heute noch etwas kennt, ist es das Buch Die Prärie am Jacinto, das in dem in so eine Rahmenhandlung eingebunden ist, und zwar die Rahmenhandlung, die befasst sich dann eben das Kajütenbuch mit unterschiedlichen Geschichten unterschiedlicher Erzähler. Ja, so ein altes Motiv, diese Rahmenhandlung in der Literatur. Und da, in der Prärie am Jacinto, wird auch quasi so eine Traumlandschaft beschrieben von Bäumen, die im Lichte der Sonne schimmern und so weiter, wenn jemand da rausreitet. Und da wird auch ganz stark klar, dass bei Cooper und bei Sealsfield eigentlich der Exotismus eine große Rolle spielte, eben die Faszination dieser Art von Natur, wo man noch Abenteuer erleben konnte, was dann eben hingeht in der Literatur über diverse andere Schriftsteller. Diesen Armand hatte ich Ihnen eben schon mit seinen Fehlern gezeigt, da, also mit seinen provozierten Fehlern, der auch Riesenauflagen gehabt hat, bis zu Karl May letztlich. So, ähnlich waren auch die Sachbücher aufgebaut. Da gibt es einen, der hat nichts mit unserem Duden zu tun, also mit Konrad Duden, der heißt Gottfried Duden, der hat so einen Bericht über eine Reise nach den westlichen Staaten geschrieben. Und der wurde sehr viel gelesen, da gab es sehr viele Auflagen von, da waren auch sehr viele von den Landschaftsschilderungen drin und zum Teil wurde das Schicksal der Auswanderer geschildert. Der Duden, der wurde immer wieder angegriffen. Und zwar, also die Schriften erschienen praktisch ab 30 bis 1860, erschienen immer diese Schriften von Duden. Und er wurde angegriffen, er würde das zu positiv darstellen, alles, und würde mit für die Auswanderung sorgen und so weiter. Aber Duden hat dann eine Schrift verfasst, schon sehr früh, später auch nochmal. Und zwar nannte sich die Schrift Dudens Selbstanklage wegen seines amerikanischen Reiseberichtes zur Warnung vor fernem leichtsinnigen Auswandern öffentlich verkündet. So, jetzt komme ich wieder auf meine Dissertation zu sprechen. Es war damals auch, jetzt habe ich so einen Nachdruck davon bekommen, gab es damals noch nicht. Und ich wollte eigentlich wissen, was steht da drin. Er hat nämlich was Ähnliches nochmal 1857 so Selbstanklage geschrieben. Und in der gesamten Literatur, Forschungsliteratur, steht immer, Duden musste nachher alles zurücknehmen und hat sich selbst angeklagt. Und ich hatte das bestellt und wartete in der Landesbibliothek Hannover auf dieses Büchlein. Das kam nach 6 oder 8 Wochen erst aus einer bayerischen Privatbibliothek. Und dann durfte ich das nur im Lesesaal einsehen, besser gesagt, ich konnte es gar nicht einsehen, weil es noch nicht aufgeschnitten war. Ich musste es erst runtergeben, dann wurde es da aufgeschnitten. Das hat offenbar niemand gelesen gehabt. Und dann habe ich da drin rumgeblättert und siehe da, das ist gar keine Selbstanklage. Das ist ironisch gemeint, das ist eine Verteidigung. Aber so ist das halt. Einer hat das mal behauptet und alle haben das dann abgeschrieben. Gut. Also dieser Gottfried Duden, der hatte eben einen sehr starken Einfluss eben auf die Auswanderung und eben der unterstützte, das war so ein Gemisch eigentlich von Auswanderungsliteratur und dem schönen Amerika, wie es sich in der Literatur darstellte und der Freiheit eben des Abenteuers. Amerika galt damit praktisch vor dem Bau der Freiheitsstatue, als Land der Freiheit und der religiösen Toleranz, als Land der politischen Toleranz und Vorbild der Französischen Revolution, als Land der Abenteurer und der Freiheit von Cooper über Mühlhausen, Armand, Gerstecker. Friedrich Gerstecker haben Sie vielleicht auch mal gelesen, so die Regulatoren am Arkansas und so weiter. Und Land der exotischen Träume, der edle Wilde. Kennen wir alle noch Winnetou, Pierre Brice, leider gerade verstorben, der den ja sehr kongenial vertreten hat. Aber das, dieser edle Wilde ist eben, und das machte auch die Faszination, die Freiheitsfaszination aus, der ist in der gesamten europäischen Literatur auch etwa ab 1650 erschienen. Da hat eine englische Schriftstellerin namens Afra Behn einen Roman geschrieben, Orinoco, und danach kamen immer wieder Romane zu diesem Thema, wo diese edlen Wilden auftauchten. Das war sozusagen ja, die Repräsentation des Naturrechts in der Person, die nicht in der zivilisierten Gesellschaft lebte, sondern eben am Rande von Zivilisation und Wildnis. Ich habe dann später noch weiter ausgeführt, wie sich die Freiheit im Abenteuer eben realisiert. Im Grunde genommen ist es eine Form, eine literarische Form, die Sie heutzutage auch in jedem Hollywood-Film finden. Die wurde mal von einem Amerikaner namens Joseph Campbell, ein Psychologe. Haben wir noch Zeit oder wird es knapp? Also nur ganz kurz noch. Ne? Also dieser Joseph Campbell, der hat das geschrieben, dass eben ein Ausbruch erfolgt aus der Gesellschaft in ein Traumland, Amerika. Dort werden bestimmte Abenteuer bestanden, die alle das Merkmal von Initiationsritualen auf sich haben. Der Held verändert sich und kehrt als Veränderter, natürlich nur in der Fantasie, wenn er liest, zurück in die Gesellschaft. Und das ist eine Sache, die hat dann die habe ich in der Dissertation untersucht und 10 Jahre später hat es ein Amerikaner auf den Hollywood-Film angewandt, der nennt sich Christoph Vogler und der gute Mann, der war praktisch Rezensent für Drehbücher in Hollywood und der musste praktisch, Sie wissen, wenn ein Hollywood-Film entsteht, werden da einige Millionchen verbraten. Und die Leute wollen natürlich wissen, die sogenannten Produzenten, lohnt sich das? Und da hat er natürlich versucht festzustellen, was macht es aus, dass ein Film massenwirksam ist, sogenannter Blockbuster. Und ich habe eigentlich untersucht, was macht es aus, dass ein Roman massenwirksam ist. Und da ist er eigentlich zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass eben diese psychologische Grundstruktur, die Suche eigentlich nach Freiheit in einer Fremden, hier in einer exotischen Welt, eben das ausmacht, dieser Ausbruch und das Abenteuer dabei. So, also, es ist, wenn wir uns die USA angucken und die Entstehung des Freiheitsbegriffs, was wiederum auf Europa wirkte, dann ist der Freiheitsbegriff, der da existiert, sehr vielschichtig, hängt auch von der Rezeption der Ereignisse in den USA ab. Übrigens, dasselbe, was sich zwischen eben Lafayette und Jefferson abgespielt hat, also erst ging es in die USA, dann kam es zurück nach Europa, hat sich auch in der Literatur abgespielt. Coopers großes Vorbild war Walter Scott. Der hat die Romane in der Art von Walter Scott geschrieben. Es ging also praktisch, der historische Roman Scotts ging nach Amerika und kam in Coopers Gewand dann zurück vor allem nach Deutschland und nach Europa. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe selbstverständlich für Fragen gerne zur Verfügung, wenn Sie noch irgendwelche Fragen zu den Themen haben.
Ja, herzlichen Dank, Björn Steinbrink, für diesen Ausflug in die Freiheit, mal philosophisch und mal im Sinne des Abenteuers. Haben Sie schon was? Sie gucken so erwartungsvoll, dann reden wir noch ein bisschen. Wäre das das Fazit? Also wir haben es im Grunde heute mit zwei Freiheitsbegriffen zu tun gehabt. Zum einen einen philosophisch-politischen Freiheitsbegriff und zum anderen dann den individuellen, der die Freiheitssehnsucht verkörpert sieht in dem Abenteurer und dem Gehen an die Grenze, in die Natur und so weiter.
Und vielleicht kann man davon eben noch den religiösen trennen, der aber sich immer, sieht man ja eben auch in, selbst in den USA, der sich immer so trotz des Vorbilds von Locke sich immer so ein bisschen mit dem Politischen vermischt
hat. Ja. Mhm.
Also die Grenzziehung ist da nicht so klar.
Hier haben wir eine Frage.
Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sehr interessant, auch die Entwicklung, die Sie dargestellt haben, auch sehr lebendig. Und ich habe mich jetzt überlegt, gibt es heute eigentlich noch so eine Freiheit zum Abenteuer überhaupt? Oder haben wir eine ganz andere Situation, in der wir jetzt
Also ja. Sie fragen, ob wir heute eine andere Situation im Grunde haben als die Abenteuerfreiheit.
Ja? Das Problem ist, im 19. Jahrhundert kamen ja eben auch die Leute, die eigentlich den Raum beseitigt haben für die Freiheit, also sprich die Chainbearer, also die da mit ihren die Vermesser, die da ankamen und so weiter. Da gibt es kaum noch weiße Flecken. Also diese Art von Freiheit musste anderswo sein. Und im Grunde genommen ist das Pendant zu dieser Abenteuerfreiheit der Kriminalroman, der auf einmal in Großstädte gelegt wurde. Zum Beispiel Eugène Sue, der fing damit an um die Mitte des 19. Jahrhunderts und hat die Geheimnisse von Paris beschrieben. Da gibt es auch einen Roman, das heißt Die Mohikaner von Paris. Also, das heißt, in den Untergrund und in die Welten, die keiner so richtig durchschaut und so weiter, da kamen dann eben so, ja, Detektive waren das zur damaligen Zeit noch nicht, aber so bekannte Personen, also Protagonisten, die positiv dargestellt wurden, die das Verbrechen bekämpften und so weiter. Da, der Kriminalroman ist eigentlich eine direkte Folge des Abenteuerromans, der eigentlich der Abenteuerroman, der keinen rechten Raum mehr gefunden hat, weil die Welt entdeckt war.
Man kann noch eins draufsetzen, würde ich sagen. In der Folge entstand noch ein weiteres Motiv in der Literatur, das eine Ergänzung war zu diesem Go West, was irgendwann beendet war, und Go to the Edge, was irgendwann beendet war, rein räumlich. Was kam? Der Science Fiction. Man ging in den Raum.
Ja? Ja.
Man sprengte sozusagen die irdischen Verhältnisse, weil da war alles mittlerweile vermessen und geklärt, und dann ging es ab. Ja? Dann spielte man am Ende Star Wars. Ne? Das sind Folgen, wenn Sie so wollen. Das sind einfach Motive, die sich auf eine gewisse Art fortsetzen. Die Sehnsüchte dahinter, die psychologischen Strukturen dahinter, sind, wenn man Campbell folgt und seiner Theorie des Erzählens, sind die letztendlich identisch. Ja? Nur das Sujet ändert sich. Und nachdem das Sujet erschöpft war, wir genügend gelesen haben, haben wir halt ausgeweitet. Und wenn wir schlau sind und genug haben von den Ausweitungen, gehen wir jetzt wieder zurück und bestellen uns Cooper oder anderes und lesen wieder die alten Klamotten und freuen uns daran. Das ist vielleicht, wenn Sie so wollen, das Ausleben des literarischen Abenteuers. Ne? Abenteurers, also der Leser als Abenteurer, das geht vielleicht jetzt wieder zurück, indem man die alten Sachen wieder entdeckt und sich über diese Art von Literatur wieder freuen kann.
Ja. Ja, ich habe auch noch was wieder entdeckt, als ich den Vortrag ausgearbeitet habe. Kennt jemand von Ihnen Jörn Jakob Sveen, den Amerika-Fahrer? Das sind so Briefe von einem Deutschen, angebliche Briefe, muss man sagen. Viele sagen, der Gilhoff, der hat da ein bisschen mitgeschrieben, ne? Aber aus diesen angeblichen Briefen Erinnerung an ganz frühe Zeiten, als ich in der 4. Klasse der Grundschule war, haben wir mit Jörn Jakob Sveens Briefen Sütterlin-Schrift lernen müssen.
Auch vielleicht mal eine Abenteuerempfehlung für denjenigen, der das noch nicht mehr kann. Wagen Sie es mal, das ist nicht übel. Also eines meiner kleinen Hobbys ist die Kalligrafie, und immer wenn es an Sütterlin geht, wird es ernst. Das ist also nicht so ohne.
Wobei Sütterlin und deutsche Schrift aber noch ein Unterschied ist.
Ja, ja, klar.
Also Sütterlin ist von einem Grafiker entwickelt worden um die Jahrhundertwende rum, also um 1900 rum. Und vorher die deutsche Schrift hat ein bisschen andere noch. Das sieht man dann, wenn man da mal in Archiven dann forscht. Mhm.
Gut, gut. Treibt Sie noch was an oder um? Dann freuen wir uns, dass wir was über die Freiheit gehört haben, und genießen Sie für den Rest des Abends. Und weil wir schon beim Freuen sind, freuen wir uns auf den nächsten Montag. Da wird Klaus Kornwachs zu uns kommen. Und er wird Ihnen etwas darüber erzählen oder die Frage aufwerfen, ob man mit Fundamentalisten diskutieren kann. Ist vielleicht ein bisschen aktuell, kann man sich aufrüsten, um die Freiheit zu verteidigen. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Herrn Steinbrink für den Vortrag. Schönen Abend, Wiedersehen.
Vielen Dank.